Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zu einem weiteren Spezial-E-Pod. Ich bin der Tobi und wir gucken in dieser Woche, wie gestern und wie vorgestern auch, alte Formel-E-Rennen. Ein kleines e-formel.de-Spezial quasi, denn jetzt in der Corona-Zwangspause ist das mit dem Motorsport-Gucken ja ein bisschen mau und ein bisschen schwer möglich. Wir sorgen ein bisschen für Abhilfe und für Unterhaltung in dieser Woche, indem wir alte Formel-E-Rennen schauen. Wir, das bin zum Glück nicht ich allein, sondern bei mir der gute alte Tobi, mein Namensvetter. Hallöchen!
Einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
Guten Abend. Ach, ist das schön. Wir sind heute nur zu zweit. Timo und Svenja sind, haben wir irgendwie verloren auf dem Weg oder sowas. Die sind vielleicht morgen wieder dabei. Heute Abend schauen wir, wie an den letzten beiden Abenden auch, historische, wenn man das so sagen kann, Rennen aus der Vergangenheit. Vorgestern Mexiko 2019, gestern Buenos Aires 2015 und jetzt gehen wir wieder zurück in die fünfte Formel-E-Saison zu Tobis Wahl, dem Paris-E-Prix 2019. Tobi, warum hast du dir dieses Rennen ausgesucht für unsere E-Pod-Reihe?
Zum einen ist es so, dass natürlich wir ein paar verschiedene Rennen nehmen mussten. Es konnte nicht jeder das gleiche nehmen. Und zum anderen, weil der Paris-E-Prix 2019 mir natürlich auch besonders in Erinnerung geblieben ist, aus diversen Gründen. Zum einen bin ich selbst da gewesen und durfte das alles live vor Ort miterleben, zusammen mit dem Timo, der heute leider nicht dabei ist. Und zum anderen, weil halt so irre viel passiert ist in diesem Rennen. Und ich sag mal, das ist definitiv eines der außergewöhnlichsten Rennen der Formel-E-Geschichte ist. Und ich denke mal, auf jeder Serie wie dieser, wo man die besten Rennen der bisherigen Formel-E-Geschichte ansieht, gehört der Paris-E-Prix 2019 mit Recht dazu.
Die Hörer aus den letzten zwei Folgen wissen es schon ganz sicher. In dieser Episodenbeschreibung ist das Rennen verlinkt. Das macht ihr euch am besten auf einem zweiten Gerät auf oder auf einem zweiten Tab im Internet oder sowas. Und dann zähle ich uns gleich ein und wenn es losgeht, geht's los. Und ihr drückt auf Play und dann habt ihr unsere Stimmen zusätzlich zu dem Video, während wir reagieren und kommentieren oder sowas. Es gibt allerdings einige, die live dabei sind und das ist natürlich das allerbeste von allem überhaupt. Die hören uns jetzt live und gucken das Rennen live. Die müssen noch nicht mal abwarten, bis ich zähle. Ich drücke einfach auf den Knopf und das Video geht bei allen zeitgleich los. Es ist fantastisch, was die Technologie im 21. Jahrhundert kann. Also einen schönen Gruß in die Runde. Danke an all diejenigen, die dabei sind. Und ihr könnt, liebe Zuhörer, in der Aufnahme auch dabei sein. Morgen Abend, 18 Uhr, geht's weiter. Dann mit dem nächsten Rennen. Dann geht's wieder ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Jetzt schauen wir erst einmal den Paris-E-Prix 2019 mit Wetterkapriolen, mit Attack-Mode-Spannung, mit einer Menge Kleinholz. An jeder Ecke passiert irgendwie was Neues. Und wir beginnen das Rennen in 5 Sekunden. Und dann sage ich Play. Und dann geht's los. 5, 4, 3, 2, 1, Play. Und Abfahrt. Der Heli schwebt über Paris. Wunderschöne Stadt. Also, naja, doch schon. Ich weiß gar nicht, ist Paris so eine schöne Stadt? Finde ich, ist so ein bisschen, ist schon eine Großstadt auf jeden Fall. Und das merkt man auch. Aber eine mit einer ganz schön langen Geschichte, die man auch merkt. Ich komme natürlich selbst aus einer Großstadt, deswegen, ja, es ist nicht so romantisch auf jeden Fall, wie man sich, glaube ich, vorstellt, Paris.
Es geht auf jeden Fall schon mal los. Man sieht jetzt hier gerade die Startaufstellung. In der ersten Reihe die beiden Nissan-Piloten, nachdem der eigentliche Pole-Setter Pascal Wehrlein wegen zu geringem Reifendruck disqualifiziert wurde und von ganz hinten starten muss. Dann haben wir als nächstes Robin Franz auf dem dritten Platz, Felipe Massa auf Platz 4. Dann überraschend stark im Qualifying gewesen, Max Günther.
Platz
5. Damals noch im Dragon. 5. War aber nicht in der Superpole, sondern war eigentlich siebtschnellster, nur da Wehrlein und D'Ambrosio disqualifiziert wurden, zwei Plätze nach vorne gerückt. Lotterer, der nächste Deutsche, auf Platz 6.
Und der nächste Deutsche auf Platz 7.
Der nächste Deutsche auf Platz 7, genau. Direkt vor Lukas Di Grassi, seinem Teamkollegen.
Und dann ein Bild, was man 2020 so gar nicht erwarten würde. Ein Nio auf Platz 9 und auf Platz 11 direkt dahinter auch. Dazwischen steht nur noch Edo Mortara. Aber Nio war ja erstaunlich stark. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf.
Was natürlich eine Rolle gespielt hat, der Unterschied zwischen den Qualifying-Gruppen war relativ groß durch die sauber gefahrene Strecke. Deshalb hatten die Fahrer aus den letzten Gruppen, auch Max Günther, tendenziell etwas größere Vorteile. Und das hat sich dann auch direkt bemerkbar gemacht. Die Runde in Paris ist auch relativ kurz. Also sind da die Unterschiede nicht so extrem, was die Fahrzeuge angeht.
Jetzt haben wir da gerade rechts eine kleine Pfütze gesehen. Und da muss man dazu wissen, dass das Wetter an diesem gesamten Wochenende ein heißes Thema war. Vor dem Rennen hat es nämlich richtig runtergegossen, nicht wahr, Tobi?
Ja, da war ja das Rennen der IPSE Trophy und es hat so viel geregnet, dass da zum Teil sogar das Safety Car rauskommen musste, weil das Rennen nicht bei regulären Bedingungen bei Renntempo weitergefahren werden konnte. Besonderheit wird man jetzt gleich sehen. Es wird einen Start hinter dem Safety Car geben. Und zwar deshalb, weil die Gerade, auf der sich die Startlinie befindet, an beiden Seiten mit Bäumen gesäumt ist. Und deshalb hat die Sonne nur auf eine Fahrbahnhälfte geschienen. Und man sieht es jetzt gleich, wenn sie entlang fahren. Eine Fahrbahnseite ist trocken, die andere ist nass. Und das empfand man als unfair für einen stehenden Start. Und deshalb gab es einen Start hinter dem Safety Car. Und ich schwöre, ich habe zu Timo gesagt, als die Entscheidung bekannt gegeben wurde, das wird das langweiligste Rennen der Gen-2-Ära der Formel E. Hier sieht man die Geraden, wo hätte gestartet werden sollen. Auf der linken Seite ist der Schatten, da ist die Strecke nicht trocken, auf der rechten Seite schon. Also aus dieser Kameraposition in Fahrtrichtung natürlich genau andersrum. Und wie gesagt, die Rennleitung empfand es als, oder Rennleiter Scott Elkins empfand es als unfair, da stehend zu starten. Hier ist die Startlinie zu sehen. Und deshalb hat man sich für einen Safety-Car-Start entschieden.
Hat er auch recht. Allerdings ist das wohl das erste Mal, dass so eine Entscheidung, also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, in der jüngeren Vergangenheit zumindest, dass eine Entscheidung aus sportlichen Gründen getroffen wurde, ne? So eine Entscheidung.
Genau. Ich kenne es auch nur aus Sicherheitsgründen, wie gesagt, aus Fairnessgründen war es das erste Mal, dass ich es erlebt habe. Und ja, wie gesagt, Paris ist eigentlich eine Strecke, die nicht dafür bekannt ist, dass es da sonderlich viel Action gibt, weil schlecht überholt werden kann. Die Geraden sind relativ kurz und ich hatte den Eindruck, dass durch den fehlenden stehenden Start möglicherweise die spannendste Situation im Rennen schon direkt wegfallen würde.
Ich bin ja ganz überrascht tatsächlich, dass hier jetzt momentan diese Runde gefahren wurde, ohne dass die Uhr mitläuft. Die Autos haben jetzt also quasi Energie verschwendet und genutzt, ohne dass, dass da die Uhr mitläuft und das Rennen quasi läuft, wie bei so einer normalen Safety-Car-Runde, was ja in anderen Serien durchaus gang und gäbe ist. Und jetzt geht's los, das Rennen. Roland geht über den Zielstrich oder über den Startstrich vielmehr und das Rennen ist eröffnet.
Die Ziellinie ist ja in Paris
an der anderen Stelle. Die Autos sind natürlich auch noch altbekannt, ne? Also es ist jetzt keine große Überraschung, zumindest in Sachen Lackierung oder Aussehen der Autos. Es ist alles so, wie es quasi gewohnt ist eigentlich, ne?
Richtig. Ja. Wie gesagt, das ist ein Safety-Car-Start und es passiert relativ wenig. In der ersten Runde, da sind wir deutlich mehr Action erwarten.
Ich erinnere mich, jetzt wo ich so Wehrlein auf P21 sehe gerade, noch an die Situation, als die Strafe bekannt gegeben wurde. Denn dafür sind die Podcasts hier ja auch irgendwie gut, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Du warst auf einer gemütlichen Tour mit Timo gleichzeitig durch den TV-Compound.
Ja.
Mal ein bisschen Sightseeing in Paris machen. Und währenddessen bricht die Hölle los und Wehrlein wird disqualifiziert. Und ich dachte, ja, schönen Dank auch. Jetzt darf ich hier den ganzen Kram machen. Artikel schreiben, Facebook, Twitter, Newsletter, der Polsitter, der Deutsche. Pascal Wehrlein, der ja auch durchaus nicht nur irgendein Deutscher ist in der Formel E, sondern auch ein großer Name ist. Disqualifiziert, ausgeschlossen, zu niedrige Reifendrücke. Und Timo und Tobi lassen sich's gut gehen im TV-Compound.
Dazu muss man sagen, Besonderheit in Paris ist, das Media Center ist nicht irgendwo im Fahrerlager, sondern das Media Center ist tatsächlich...
Schon passiert! Ja. Schon ist Roland in verpasst. Der Mauer.
Der Polesetter ist
gerade ausgerauscht.
Den Bremsproblem, die Nissan hatte, erlegen, sage ich mal, und ist gerade ausgerauscht und fällt jetzt ganz ans Ende des Feldes zurück.
Und findet den Rückwärtsgang auch nicht. Das fand ich auch ziemlich witzig. Naja gut, wann benutzt man denn den Rückwärtsgang auch im Formel-E-Auto, außer wenn man einen Unfall baut? Aber naja. Stimmt, das ist ja so früh passiert, dieser Unfall. Also ich wusste, dass es früher oder später
geschieht. Runde.
Aber schon ist Roland raus.
Raus aus dem Kampf um den Sieg.
Stimmt, hast recht. Jetzt hier die Wiederholung, da sehen wir das angesagte Bremsproblem. Da bleibt der Reifen stehen und dann geht's einfach nur noch in die Mauer. Mutmaßlich ja auch irgendwas zu tun mit dem Energiezurückgewinn, vielleicht, ich weiß noch nicht, aber mit dem Doppelmotor, oder? So habe ich das zumindest
im Kopf. Da hatte Buemi ja auch, zum Beispiel, ich glaube in Santiago war's, ein ziemlich heftiges Bremsproblem. Und das ist ein Problem, das Nissan die ganze erste Saisonhälfte immer wieder geplagt hat und dass sie dann erst gegen Saisonende richtig in den Griff bekommen haben. Was ich eben sagen wollte, das Media Center beim Paris E-Prix ist nicht irgendwo im Fahrerlager direkt bei den Boxen, sondern es ist tatsächlich im Seitenflügel des Invalidendoms. Das ist das Gebäude mit der großen goldenen Kuppel, das man sieht. Und es ist tatsächlich ein Fußweg von etwa 1 Kilometer bis ins Fahrerlager. Und da kannst du auch, wenn irgendwas passiert, nicht mal eben schnell zurücklaufen. Unsere Laptops standen natürlich im Media Center. Deshalb musstest du, Tobi, dann das übernehmen und die Disqualifikation von Wehrlein verschriftlichen und an unsere treuen Leser weiterreiten,
na klar. Ich habe jetzt gerade, während wir das hier aufnehmen, kommt eine Nachricht rein von der DTM, die nämlich ihren angepassten Rennkalender veröffentlicht hat. Und zwar fahren die DTM-Piloten am 31. Juli bis 2. August ein Wochenende in Anderstorp und am Igora Drive in Russland und Schweden. Bin ich auch gespannt, wie das geht. Und das allerdings zwischen Norrisring und... nochmal neu gedacht. Am 10. bis 12. Juli Norrisring-Rennen. Stimmt. Ach Gott, ja, guck mal. Richtig hingucken, bevor man sieht. Am 10. bis 12. Juli ist Norrisring-DTM-Rennen. Hat gar nichts mit Anderstorp und Igora zu tun. Und am gleichen Wochenende, am 11. Juli, ist nämlich New York. Also Kollision mal wieder DTM und Formel E. Goodbye Müller und Freiens eigentlich, ne?
Ja. Also Müller auf jeden Fall, der hat ja einen Audi-Werksvertrag für die DTM und darf, wenn keine DTM stattfindet, darf dann für Dragon in der Formel E fahren. Aber der Audi-Vertrag hat bei ihm Priorität. Wie es bei Robin Freins ist, kann ich gar nicht so genau sagen.
Das weiß ich auch nicht. Ist der Saisonauftakt in der DTM? Der neue jetzt?
Ich glaube, man wird es bei Freins vielleicht davon abhängig machen, wie die Meisterschaftssituation da aussteht.
Ja.
New York ist ja ist ja das vorletzte geplante Event zumindest. Deshalb, wenn er dann noch Chancen nach vorne hat, das weiß ja keiner, wann die ausgefallenen oder abgesagten Rennen nachgeholt werden. Aber ich glaube, das müssen wir erstmal abwarten. Ich weiß auch noch nicht, ob, so böse das klingen mag, am 12.07. in New York gefahren werden wird.
Puh.
Weil die Vereinigten Staaten sind gerade auf dem Weg, die nächste Corona-Großmacht zu werden, um es mal etwas böse auszudrücken. Die haben ja da auch in den letzten Tagen sehr, sehr stark steigende Zahlen gehabt und die scheinen vielleicht 2-3 Wochen später dran zu sein als wir hier in Europa, aber auch da ist das Thema durchaus brandaktuell. So, jetzt sehen wir gerade, dass Robin Freins, der Zweitplatzierte, sich den Attack-Mode geholt hat und damit versucht, Druck auf Buemi auszuüben.
Na, es wollte, ja. Aber die Loops verpasst hat. Guck mal, da versucht das wieder.
Ah, okay, jetzt macht das richtig. Hast recht, ich war schon eine Runde zu weit.
Hey, und Massa direkt hinterher. Was ich gerade sehr auffällig fand im Bild, ist, wie dunkel die Wolken sind, die da herannahen. Einmal, wenn man jetzt so die Bäume anschaut, da ist das ordentlich stürmisch und da zieht ein richtiges, Gewitter eigentlich auf, ne? War das ein Gewitter?
Definitiv. Ja, ich bin auch zwischendurch mal draußen gewesen und habe auch einen Blick auf den Himmel geworfen. Das sah schon ziemlich bedrohlich aus, was da an dunklen Wolken heranzog. In der Frühphase des Rennens. Und es hat sich ja schon angedeutet, dass es nicht trocken bleiben wird bis zum Ende. Und so sollte es dann noch sein.
Schau mal, wie Robin nah Freins dran ist, ey.
Genau, mit der Tech-Mode hat die Lücke zugefahren, macht jetzt Druck auf Buemi, der jetzt sich schon ein bisschen verteidigen muss, Kampflinie fahren muss. Und jetzt die entscheidende Szene. Buemi will sich verteidigen mit dem Attack-Mode und Robin Freins hat aber schon innen reingestochen und es kam zu einer leichten Berührung. Robin Freins hat einen schief hängenden Frontflügel.
Und auch Buemi ist da nicht ganz unbeschadet rausgegangen. Das werden wir jetzt allerdings gleich erst sehen, um das mal kurz vorwegzunehmen. Wirkte jetzt nicht so wie die rennentscheidende Szene, ehrlich gesagt.
Nee, noch nicht, aber das, wie gesagt, das geht auch jetzt noch anderthalb, zwei Runden gut und dann wird man die Auswirkungen dieser Berührung tatsächlich erleben.
Ich bin ja ganz überrascht, dass Felipe Massa gerade auf einem soliden dritten Platz fährt.
Ja, noch. Da wird sich ja auch noch ein bisschen was tun, das kann man ja vorwegnehmen. Da wird noch ein bisschen durchgemischt werden.
Und auch stark, Max, wie Günther
Max den Günther hinter stark sich auf hält. Platz 4, ja. Es ist natürlich Frühphase des Rennens. Lotterer holt sich jetzt gerade den Attack-Mode beim Heimrennen für Antriebshersteller DS. Die haben ja ihren Sitz in Versailles. Guck, oder das Rennteam hat seinen Sitz in Versailles. Das kann nicht so weit weg ist von Paris.
Guck dir mal die Bäume an und die Werbebande, wie das da weht und windet. Boah, man hört da den Frontflügel auf dem Boden schleifen von Freins, ne?
Ja, das
klingt nicht gesund.
Klingt nicht gesund, aber wenn man sieht es nachher noch in einer Aufnahme. Es ist nur vorne an der Nase ein Teil der Aufhängung abgerissen. Es ist nicht wie zum Beispiel bei Lotterer jetzt in Mexiko gewesen, dass dann nachher am Reifen schleift. Es ist tatsächlich, kein großes Problem, was das Fahren angeht. Und jetzt sieht man schon, dass mutmaßlich irgendwas beim Auto von Buemi nicht ganz stimmt.
Das hängt zusammen mit dem Kontakt vorhin, den Tobi schon als rennentscheidend bezeichnet hatte.
Genau.
Buemi ist ordentlich in Trouble jetzt gerade. Freins ist dran, Buemi wackelt schon beim Bremsen. Sieht nicht gut aus. Jetzt würde ich gerne den Teamfunk hören von Buemi.
Bei Franz geht jetzt der Attack-Mode zu Ende, das heißt, er hat jetzt 25 kW, die waren es damals ja noch, der Unterschied, hat er jetzt weniger als Buemi in 3 Sekunden, nämlich ab jetzt. Hier ist auch übrigens die Ziellinie jetzt in dem Bereich.
Oh. Die Ziellinie?
Ach nee, Entschuldigung, war falsche Kurvenkombination. Ja, und hier haben wir André Lotterer, der mal freundlich hinten bei
Max Günther Hallo
sagt. Max Günther anklopft, der sich den Attack-Mode holt und dadurch auch die Position verliert. So. Buemi, trotz Attack-Mode, den er noch hat, kommt nicht von Freins weg, einfach weil das Fahrverhalten seines Nissans schon für den Arsch ist, sag ich mal vorsichtig.
Ich liebe diese Kameraeinstellung, ne? Mit dem Eiffelturm im Hintergrund. Paris ist schon das schönste Setting, was die Formel E, also das spektakulärste zumindest, was die Formel E hat. Lotterer!
Auf der Außenseite an Massa vorbei, der hält jetzt noch dagegen.
Boah.
Aber hat jetzt hier schon keine Chance.
Bild hübsch, das Manöver.
Genau. Verteidigt sich dann aber jetzt nochmal gegen Günther, der direkt mit vorbeischlüpfen wollte.
Und guck mal. Und
vorne sieht man schon, dass Buemi definitiv ein Problem hat. Und in dieser Kurvenkombination einfach keine Chance hat, sich gegen Franz zu verteidigen. Und jetzt auch Lotterer kampflos passieren lassen muss.
Tja.
Man sieht, wie unruhig das Auto liegt.
Der zweite Nissan, der ja quasi jetzt das Rennen verliert. Spätestens jetzt, wo Buemi an die Box fährt.
Und das beim
man erkennt
Heimrennen,
das Team. Quasi beim Heimrennen, nicht nur quasi, beim Heimrennen. Man sieht es nicht ganz im Bild. Ein Plattfuß ist da der Grund gewesen. Und ein sehr kurioser Plattfuß noch dazu. Als du mir das erzählt hast, war ich außer mir. Also warum war da jetzt ein Plattfuß bei Buemi?
Ja, jetzt erstmal im Bild haben wir gesehen, dass Daniel Abt Druck auf Felipe Massa macht, um an Platz 3 zu kommen. Und dahinter ist Oliver Turvey an Dillmann vorbeigegangen, der sich allerdings versucht hat, mit anderen zu verteidigen, was er hat und dabei auch den Teamkollegen berührt hat. Ja, warum der Reifen oder warum er in die Box kommen musste. Bei dem Kontakt zwischen Franz und Buemi hat mir Sebastian Buemi nach dem Rennen gesagt, ist es wohl so, dass das Ventil beschädigt wurde am rechten Hinterreifen vom Nissan und auf die Art und Weise ein Druckverlust da gewesen ist, weshalb er 2 Runden noch relativ problemlos zu Ende weiterfahren konnte und dann aber so viel Luft aus dem Reifen entwichen war, dass das Fahrverhalten nicht mehr schön war und er dann an die Box kommen musste, um den Reifen wechseln zu lassen.
Guck mal, da ist der erste Regentropfen auf der Kamera, während Abt sich da jetzt an Massa vorbeiquetscht. Hoah. Eiskalt. Eiskalt. Genau so fährt man, ne?
Ja. Aber hier sieht man an der Onboard-Kamera schon, dass da der Regen stärker wird.
Ja, und wir haben auch gerade schon die gestreifte Flagge gesehen, ne? Die für rutschige Strecke steht. Was meinst du, wie groß der Effekt ist, dass da nicht nur der Asphalt nass ist und die Zebrastreifen nass sind, sondern vielleicht auch Blätter von dem ganzen Sturm, der da jetzt kommt? Boah, guck dir das an! Auf einmal geht's richtig los.
Jetzt fängt's richtig an zu schütten und das wird auch schlimmer, das kann ich sagen.
Wie rutschig sind da die Blätter, meinst du?
Ein einzelnes Blatt macht, glaube ich, nicht viel aus. Und ich glaube, so viele Blätter liegen da nicht auf der Straße, dass es tatsächlich ein echtes Problem wird. Man sieht ja, es sind vereinzelt ein paar. Natürlich kann das eine Rolle spielen, aber ich glaube, es ist überschaubar. Wie gesagt, ich glaube, die weißen Linien sind schlimmer.
Ja. Und auch gerade in Kurve 1 haben wir gerade gesehen, sind wir jetzt leider vorbei, können wir nächste Runde mal schauen. Da ist es besonders kritisch in der Anbremszone, weil da irgendwie so 15 verschiedene Asphalttypen sind, wo dann die Straße mal geflickt wurde und dann ist da noch eine Linie drauf. Da bremsen ist schon eklig genug im Trockenen und jetzt noch im Nassen noch dazu, ist nicht cool. Und auch hier in der Kurve, aus der Freins gerade rausfährt, genau dann, wenn man aufs Gas- oder Strompedal drückt, kommt ein Zebrastreifen und verliert den ganzen Grip.
Die Passage davor, da gab es keine Zebrastreifen, was allerdings daran lag, dass da normalerweise Kopfsteinpflaster liegt. Und das ist extra asphaltiert worden für das Formel-E-Rennen. Das machen die in Paris jedes Jahr. Und wie gesagt, man sieht jetzt, der Regen wird schlimmer. Und ja, die Fahrer haben durchaus zu kämpfen, das Auto auf der Strecke zu halten. Und schöner Drift von Robin Freins.
Und das ist das erste Regenrennen in der Formel-E-Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Also Rennen, nicht Training, Qualifying oder so, sondern das erste Mal, dass es im Rennen regnet.
Nein, Hongkong war das erste.
War Hongkong noch davor? Doch, du hast...
Ja,
hast
Hongkong war davor. Da ist
aber na ja,
Philippe Nasr gefahren.
Naja, gut, aber geregnet hat es im Rennen nicht. Davor, und das war ordentlich nass am Anfang.
Ja, es war ordentlich nass, ja. Okay, gut. Das ist das erste Mal, dass es während des Rennens so angefangen hat zu regnen, dass man von einem Regenrennen spricht.
Oder dass Niederschlag runterkam zumindest.
Ja. Und jetzt sieht man, dass es da wirklich wie aus Kübeln schüttet.
Und sogar hagelt, ne? Ich glaube, das ist der Punkt, so etwa, genau, ab dem der Hagel auch
gleich
reinkommt.
Genau, gleich kommt auch noch Hagel dazu. Und ja, Oliver Rowland ist jetzt kurz davor, überrundet zu... Nee, Quatsch, Rowland. Buemi ist kurz davor, überrundet zu werden, nach seinem Reifenwechsel. Hier sieht man die Beschädigung bei Fries ganz gut. Und man sieht, auf der Geraden fahren die Autos schon nebeneinander. Und ja, damit sie was sehen können, weil die... Autos jetzt auch so viel, langsam so viel Wasser aufwirbeln, dass man Sichtprobleme bekommt.
Full Course Yellow. Und jetzt gibt es
eine Full Course Yellow.
Full Course Yellow. Und diejenigen, also gut, die meisten Hörer werden das jetzt natürlich wissen, Allwetterreifen, ne? Kein Boxenstopp nötig. Das heißt trotzdem nicht, dass das schön ist, mit den Reifen zu fahren. Also das ist, im Regen sind die Reifen quasi unbrauchbar. Das ist eine unfassbare Rutschpartie. Oh je, die armen Fans.
Unbrauchbar würde ich jetzt nicht sagen. Es sind natürlich Sportreifen, die anders als die Fahrer, das aus anderen Rennserien gewohnt sind, nicht speziell auf schlechtes Wetter zugeschnitten sind.
Ja. Ja,
in anderen Rennserien hat man ja extra Regenreifen, die sind extra dafür gemacht, auf nasse Straße zu funktionieren. Wenn die Strecke abtrocknet, wird das mit den Regenreifen unfahrbar. Einfach aus dem Grund, zu einem ist es so, dass die Haftung aufgrund des, hier sieht man nochmal die Berührung, die Haftung aufgrund des Profils deutlich geringer ist, aber zum anderen, der Hauptgrund ist, die Reifenmischung bei den Regenreifen ist so weich, dass die bei trockener Strecke ratzfatz überhitzen. Ja, und bei Regen spielt das keine Rolle, weil das Wasser ist kalt, das kühlt die Reifen nochmal deutlich stärker runter. Ja, kann man ganz gut sehen. Zum
und trotzdem fahren die Fahrer ihre Reifen gerade warm. Hier nochmal die Wiederholung von Daniel Abt gegen Felipe Massa. Schön. Also wir haben ja die letzten Tage schon häufiger über Massa geredet. Quatsch, über Massa. Über den können wir auch noch reden, aber über Abt geredet. Und so ein bisschen die Härte und die Eiseskälte, die wir vermissen. Genau so. Genau so einfach vielleicht mal, naja, oft ja auch aus seiner Hand gewesen, genau so zu fahren. Aber wenn er dann zurückkommt irgendwann im weiteren Verlauf der Saison, genau diese Pace, die bräuchte er. Die armen Fans, ey. Jetzt, wo ich die hier so stehen sehe, mit dem Regenschirm, in dem... Also, die Armen. Die Armen. Und es geht weiter. Auch so ein Rennen neu zu starten bei so Bedingungen ist wirklich alles andere als cool, glaube ich. Und da sieht man die verschiedenen Asphalttypen. Da ist die Straße einmal geflickt, zweimal, dreimal geflickt. Dann ist der eine Reifen auf der alten Straße und der andere Reifen auf der neuen Straße. Freins beschwert sich über Buemi. Das ist wirklich nicht schön, da anzubremsen. Das war Dillmann, der da gerade in der Mauer war. Stimmt, das ist ja auch noch passiert. So ein gutes Rennen. Guck mal, beide Nios in den Top 10. Platz 9 für Turvey, 10 für Dillmann. Naja, und jetzt geht's nur noch nach hinten für Tom D. Das ist ein weiteres gutes Ergebnis, was er gebraucht hätte. Was jetzt, durch einmal in die Mauer fahren eben futsch ist. Das war das Rennen für ihn wahrscheinlich. Boah, heftig. Im Chat wird jetzt gerade geschrieben, Tobi W. ist nicht mehr zu hören. Für mich auch nicht mehr, keine Sorge. Und in der Aufnahme auch nicht. Ich habe ihm jetzt gerade schon mal über WhatsApp geschrieben, während hier der Flügel fliegen geht, was ein Flügel halt so macht von Evans. Ich vermute, sein Mikro ist einfach rausgepurzelt. Wir können mal gucken. Und da... Ach, da war der... Boah, Chaos. Absolutes Chaos. Bird steht in der Mauer, da steht Roland und vor allem steht da Alex Sims. Boah. Ich erinnere mich auch noch an den Unfall. Sims als unschuldiger Beistehender irgendwie. Chancenlos, dreht sich da noch ein zweites Mal. Ich erinnere mich tatsächlich dran, dass der Unfall so heftig war, dass Sims wirklich außer Atem war anfänglich. Und gut, er bewegt sich und dem geht's auch immer noch gut. Aber der seitliche Einschlag da in die Mauer, der war schon mit Schmackes, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das hat sich auch anfänglich tatsächlich niemand um ihn gekümmert, den Arm. Also der steht da und steht da. Und keiner kommt zu ihm und fragt, ob es ihm gut geht. Da fährt Bird und von Bird und Ambrosio zusammen. Und hier kommt Sims, der wird abgeräumt von Roland. Naja, und dann geht's halt in die Mauer. Van Dorn muss noch ausweichen und noch ein anderes Auto, was ich gerade nicht gesehen habe. Sims, der war mitgenommen von dem Einschlag und wenn man das so in der Wiederholung sieht, kann man es nachvollziehen. Da kommt er. Bam. Wehrlein war's, der Zweite, der da noch mitgeflogen ist in den Notausgang. Und mal wieder Full Course Yellow. Und man sieht da, dass die Sonne tatsächlich schon wieder rauskommt, ne? Also, da läuft Sims raus. Also, wie gesagt, ihm geht's gut, ne? Aber er war schon mitgenommen. Hier ist Oliver Rowland nochmal, wie der mit einem halben Auto an der Front irgendwie fährt. langsam kommt die Sonne wieder raus. Trotzdem regnet es noch. Da muss es bestimmt einen Regenbogen irgendwo so irgendwo gegeben haben. Das passiert doch immer. Und da ist Van Dorn, der sein Rennen aufgibt. Für HWA damals noch. Für ganz neue Formel-E-Fans wohl auch eine Überraschung. Ne? HWA, das Vorgängerteam von Mercedes, sieht ganz anders aus als das Team heute. HWA ja der Renneinsatz, bekannt aus der DTM und sowas. Tja, also HWA damals das Team von Van Dorn gewesen. Liebe Zuhörer, ich muss kurz mal auf Pause drücken. Mache ich in dieser Sekunde bei genau 32 Minuten. Wir machen einen kurzen Cut, denn wir haben ein paar Audioprobleme. Ihr werdet es gemerkt haben. Der andere Tobi ist weg. Das probieren wir mal kurz wieder richtig hinzupopeln. Und dann schauen wir gleich bei 32 Minuten und 0 Sekunden weiter. Ich zähle dann wieder ein. Ist gar kein Problem. Kurzer Cut und dann bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe Tobi mal eben wieder kurz aus der Kiste gezaubert. Tobi ist wieder da. Es kann alles weiter nach Plan gehen. Es hätte ja auch niemanden überrascht, wenn es ein Podcast ohne Soundprobleme gewesen wäre bei uns. Ne? Naja. So, wir schauen das Video weiter bei 32 Minuten. Tut mir an all diejenigen leid, die das jetzt im Nachhinein schauen. So gucken wir immerhin weiter. Genau bei 32 Minuten und 0 Sekunden geht's weiter. Und zwar in 5, 4, 3, 2, 1, Play. Und weiter geht's. Da hängt der BMW am Kran und die Full Course Yellow Fahne wird geschwenkt, die ja eigentlich nur die Yellow Fahne ist, mit dem Schild dran, aber Rennen ist neutralisiert. Hast du denn, wir haben ja festgestellt gerade, dass du die ganze Zeit was erzählt hast, während ich hier 5 Minuten überbrückt habe. Hast du was Interessantes erzählt in der Zwischenzeit?
Ich hatte unter anderem was zu dem Dillmann-Unfall gesagt. Ich weiß nicht, ob das noch zu hören war.
Nö.
Ja. Der die Kontrolle verloren hat und dann mit gebrochener Radaufhängung dann das Auto abstellen musste. Und dann natürlich diese chaotische Szene. Wo zuerst Jerome D'Ambrosio sich verbremst und Sam Bird eine mitgibt und dann Ollie Rowland mit sehr, sehr viel Überschuss herangeflogen kommt und Alex Sims in die Mauer wirft, wo man dann nachher ich glaube, das war das Onboard-Video, wo man dann tatsächlich hört, oder was Team-Radio-Video, wo man dann hört, wie Sims da tatsächlich erstmal ordentlich durchschnaufen muss, weil die Sicherheitsgurte ihn da ordentlich haben auffangen müssen. Bei der Crash. Das war's eigentlich.
Schönerweise hat bei dem Crash aber auch alles so funktioniert, wie es soll, ne? Also Tech-Pro-Barrieren haben ihren Job gemacht, die Überlebenszelle, wie man sie ja nennt, hat ihren Job gemacht, erfreulich, auch wenn er halt mitgenommen ist, erfreulich, dass das alles so gut geklappt hat.
So, jetzt sehen wir auch die Fanbus-Gönner. Ja, da haben wir Daniel Abt, Philippe Massa, Antonio Felix da Costa, Sebastian Buemi und Stoffel van Dorne, der aber zu dem Zeitpunkt schon ausgeschieden ist.
War das nicht so damals die Zeit, in der Fanboost präsentiert wurde und keiner ihn eingesetzt hat?
Das ist auch damals öfter vorgekommen. Ja. Vor allen Dingen bei den Streckenbedingungen da ist man ja froh, wenn man die 200 kW Leistung auf den Boden bekommt.
Ja. Mortara und Wern. Und da hinten rollt Son D'Ambrosio mit einem halben Frontflügel vorbei. Oh, man sieht da ja gar nichts, ey. Also auch wenn das die Onboard-Kamera ist, die anders ist als der Helm, aber so spät rüberziehen, heieiei.
Oh, kommt das.
Aber gut, es ist halt Wärme.
Das kann derjenige auch ganz gut, ne?
Da hast du recht. Guck dir mal wie der Frontflügel da wackelt bei Freien. Da hatte ich das ganze Rennen über Angst, dass der noch und das Auto rutscht und Franz dann halt mit.
Aber ist gut gegangen. Weil, ich sagte schon mal, die Beschädigung anders als bei anderen Unfällen tatsächlich nur an der mittleren Aufhängung ist und nicht am Radhaus. Wenn es am Radhaus beschädigt ist, dann schleift es die Verkleidung am Reifen und
Fern ist böse.
Oh, genau.
Guck mal, Buemi kriegt eine zweite Durchfahrtsstrafe. Die erste, weil er beim Reifenwechsel zu viel Geschwindigkeit hat in der Boxengasse. Die zweite, weil er bei der ersten Durchfahrtsstrafe auch schon zu schnell gewesen ist.
Ja, jetzt haben wir gerade Felipe Massa gesehen, der sich gedreht hat. Und nur eine Kurve später verbremst sich Eduardo Mortara und fährt geradeaus in die Mauer. Und jetzt sehen wir gleich eine total konsterniert dreinblickende Susi Wolf. Eins der Bilder des Jahres. Ja. Ja, Massa.
Guck dir mal an, wie blau
der Himmel ist. Platz 4, Mortara auf Platz 5.
Plötzlich ist der Himmel wieder blau.
Ja, das, wie gesagt, das ging ganz schnell. Der Wind war so stark, dass er die Regenwolken innerhalb weniger Minuten weggeblasen hat. Ja, und die beiden Venturis vorher auf den Plätzen 4 und 5. Jetzt sind sie auf den Plätzen 7 und 12. So schnell kann es gehen. Aber wir sehen ja gerade Mortara mit aktiviertem Attack-Mode hinter Alex Lynn. Das sollte auch noch eine Rolle spielen, dieses Duell.
Allerdings, ja.
So. An der Spitze allerdings,
ja.
An der Spitze allerdings Robin Freins souverän mehr als 5 Sekunden Vorsprung vor Lotterer, der auch knapp 5 Sekunden Vorsprung auf Abt hat, der 15 Sekunden auf die Grassi hat. Also da sind die Positionen relativ klar bezogen.
Es hat jetzt auch endgültig aufgehört zu regnen. Ne? Also die Strecke ist natürlich immer noch super nass und super nicht schön zu fahren. Wie man hier anschaulich erklärt bekommt, von Massa müsste das gewesen sein. Aber es kommt immerhin kein neuer Niederschlag mehr dazu. Oh, apropos. Ach nee, ist gar nicht Massa. Das ist Roland mal wieder, der den Weg in die Mauer gefunden hat.
Ja.
Guck mal, der Helm ist aber sehr ähnlich, ne?
Ja, richtig.
Das Auto sieht ähnlich aus.
Und das Auto Silber. Roland hatte ja sich die Nase beschädigt bei der Kollision mit Sims. Und jetzt war dann auch der Rest vom Frontflügel und das Auto gerutscht. Das Teil, was auf der Geraden liegt, ist übrigens die eine Radhausverkleidung, die er verloren hat. Und ja, für Nissan Edams ein Rennen zu vergessen. Und das ausgerechnet beim Heimrennen. So, und jetzt sehen wir schon, dass Lynn und Mortara weit zurückfallen. Und
deshalb. Oh, und der nächste. Ja. Mal wieder Sam Bird, der ausweichen muss.
Und Mitch Evans ist gleich auch.
Oh Gott. Massa und Dilma, nee, Turvey. So viel ist, also ich kann mich nicht dran erinnern, dass mal so viel passiert ist in einem Formel-E-Rennen wie heute.
Vor allem gleichzeitig.
Unglaublich.
Ja, genau. Und Full Course Yellow, da kann man nichts machen. Lynn ist nämlich so hochgebockt worden von Edo Mortara, dass da gar nichts geht. Der hat sich komplett unter den Jaguar drunter geschoben.
Ich glaube, das war so ein Rennen, wo kein Auto ohne irgendwelche Kampfspuren geblieben ist. Ja, hier die Wiederholung von Venturi gegen Jaguar. Ja,
da frage ich mich aber wirklich, was Mortara da für eine Lücke gesehen hat. Vielleicht übermotiviert, nachdem er kurz vorher die Kira weggeschmissen hat und hier verliert Turvey das Auto und schießt Massa ab, der vollkommen unschuldig in den Notausgang geschickt wird und damit auch die letzte Hoffnung auf ein gutes Ergebnis begraben kann, nachdem er sich ja vorher schon aus eigener Kraft gedreht hatte und jetzt nur noch Zwölfter ist.
Auch bitter, ne? Boah. Für Venturi ist Paris ja das zweite Heimrennen. Gut, in dem Jahr gab es einen Monaco-E-Prix. Venturi ja das monegassische Team der Formel E. Aber die ganzen Mitarbeiter sind natürlich nicht aus Monaco, sondern aus Frankreich. Deswegen für einen Großteil des Teams das Heimrennen und dann halt so ein Debakel zu erleben. Mortara spießt Lin auf und Massa dreht sich und wird gedreht. Ach. So viele Storys auch, die bei dem Rennen aufgekommen sind. Ach so, regnet schon wieder, by the way, ne?
Ja. Und wir sehen Gary Paffett von Startplatz 19 müsste es gewesen sein, schon auf Platz 9 nach vorne gekommen. Weil halt so viel passiert ist und er, nein, von Startplatz 17. Und Lopez von Startplatz 20 auch schon auf Platz 10. D'Ambrosio von 21 auf 8, aber der wird noch eine Durchfahrtsstrafe bekommen für den Unfall mit Sam Bird. Und jetzt Safety Car, weil man auch bei Full Course Yellow das Auto von Alex Lynn nicht bergen kann.
Ist die Frage, wer das Safety Car ist, Freins oder Correa? Aber Bruno kann zum Glück auch schnell fahren und fährt dann vorbei an Freins. Bruno Correa, der ist
Ich glaube aber, die Aktion gerade war nicht den Regeln entsprechend.
Nee, ganz und gar nicht.
Normalerweise müsste sich Correa dann noch eine Runde weiter zurückfallen lassen.
Ja.
Ja, aber
gut, geschenkt.
Ja gut. Ja, eben. Er ist halt 2 Sekunden zu spät auf die Strecke gefahren und kam deshalb unmittelbar hinter dem Führenden raus. Normalerweise darf das Safety Car ja selber keine Fahrzeuge überholen, sondern darf nur Fahrzeuge vorbeilassen, bis es an der richtigen Position ist. In Anbetracht der Tatsache, dass noch 8 Minuten zu fahren waren zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich die richtige Entscheidung, die man getroffen hat.
Ich habe gerade zum ersten Mal die Wikipedia-Seite von Bruno Correa, dem Formel E Safety Car-Fahrer, offen. Ich wusste, dass der früher natürlich auch selbst Rennfahrer war. Aber was der in seinem Leben so gemacht hat, im Kartsport angefangen, dann in der portugiesischen Formel Ford gefahren, dann Formel Ford 1600, dann hat er da den Titel gewonnen, ist in die spanische Formel Renault aufgestiegen, dann in der Skip Barber Formula Dodge gefahren. Dann ist er 2005 seine letzte Rennsportsaison gefahren in der Brazilian Super Touring Championship. Und dann ist er als WTCC Safety Car Fahrer zur FIA gewechselt. War dann unter anderem auch derjenige, der dann drin saß im Fahrzeug, als Franz Engstler in Po den Safety Car Fahrer abgeräumt hat. Er saß nicht im Safety Car, sondern nach diesem Unfall hat die FIA entschieden, einen durchgehenden Safety Car Fahrer zu installieren, der sich sonst nämlich immer gewechselt hatte von Rennen zu Rennen. Oh. Wo war das?
Das war aber auch notwendig. Ich weiß, ja. Ich kann mich noch gut an die Szene erinnern. Das war böse.
Ja. Und danach war dann WTCC, war Correa WTCC Test, nicht Testfahrer, Safety Car Fahrer. Seit 2012 dann in der European Touring Car, im European Touring Car Cup und seit 2014 dann eben auch in der Formel E aktiv.
Von Anfang an quasi.
Von Anfang an?
Ja. War gar kein schlechter Rennfahrer, hat 94 die Formel Ford 1600 in Portugal gewonnen. Und 96 die spanische Formel Renault.
Und er kann auch gut Auto fahren. Also ich saß schon mal drin im Safety Car neben ihm.
Du Angeber.
War eine rasante Tour mit ihm.
Das kann ich mir gut vorstellen. Geht ein bisschen mehr ab, als wenn man mit Akak eine Runde fährt, oder?
Ich vermute mal ja. Zumindest, also ich habe mich, glaube ich, sicherer gefühlt, als ich mich mit Agak gefühlt hätte. Jetzt läuft die Uhr so langsam runter, ne? Ich sehe ja keine Möglichkeit, dass das Rennen nochmal neu gestartet wird.
Und Roland immer noch ohne neue Fahrzeugnase unterwegs.
Ja. Da hat man schön in der Wiederholung gerade gesehen, was für ein Schlag das war, ne? Als der in die Mauer buxiert wurde.
Ja, wie sagt es da, Edo Matara sehr, sehr optimistisch reingestoßen und hat ihn voll abgeräumt. Da hat man Mitch Evans gesehen, der nur in den Notausgang ausweichen konnte, genau wie Sam Bird nachher auch.
Och. Der feine Fan da mit der Brasilienfahne. Er sieht sehr erfreut aus dafür, dass die Brasilianer sich echt nicht gut schlagen in dem Rennen, bis auf die Grassi auf P4. Das ist auch eine kuriose Szene. Schau mal, am Kran hängt der Jaguar und Lin sitzt drin. Auch ein schöner Reim übrigens.
Mhm. Ob man ihm nicht das Kommando gegeben hat zum Aussteigen, ich weiß es nicht. Habe ich auch auf jeden Fall noch nicht gesehen, dass ein Auto am Haken hing und der Fahrer saß noch drin.
Oh doch, ich schon. Also zwar nicht live, sondern dann irgendwann im Nachhinein. Das ist mal passiert in Birmingham, als da die
britische Formel 3000?
Genau. Ich weiß nicht, welches Jahr. 88 habe ich irgendwie im Kopf, kann aber auch komplett falsch liegen. Da hing das Auto tatsächlich schon gute 3 Meter in der Luft und der Fahrer schrie, lasst mich raus, lasst mich raus.
Okay.
Gibt's auf YouTube ein Video dazu. Habe ich mal nämlich ein Simrace kommentiert und mich dabei drauf vorbereitet. Und da habe ich das Video dann gefunden. Also es ist schon ein paar Mal passiert. Oh, guck dir mal an, der ganze Schmutz da in den Tropfen drin bei Abt.
Ja. Das ist ordentlich dreckig da.
Das ist auch echt unangenehm. Ne? Guck mal, du sitzt in einem Auto ohne Dach, komplett offen. Du kriegst das die ganze Zeit das Gesicht voll mit Schmutz und Regenwasser. Das ist noch kalt dazu, dann hagelt das von oben rein. Also, ist echt nicht schön.
So, Safety Car kommt rein.
Und bin ja überrascht. Ich dachte, wir haben jetzt tatsächlich, ich habe das nämlich nicht mehr im Kopf gehabt. Ich dachte, wir fahren jetzt unter Safety Car zu Ende.
Nee. Aber das Feld ist jetzt wieder eng beisammen. Wir hatten ja eben schon gesagt, große Abstände, 5 Sekunden zwischen Freund und Lauterer, dann nochmal 5 Sekunden zu Abt. Die Grassi dann weitere 15 Sekunden zurück. Ja, das ist alles mal gewesen. Und jetzt wollen die letzten Fahrer ihren letzten verbliebenen Attack-Mode. Manch jemanden mag es überraschen. Zweimal musste er aktiviert werden und brachte dann für 4 Minuten mehr Leistung. Tobi, hättest du das gedacht?
Nee, bin ganz baff.
Ja. Und ja, es gibt einen 2 Minuten Zielsprint.
Im Sonnenschein von Paris. Es ist echt Aprilwetter, ne?
Es ist ja auch April.
Es ist auch echt
gewesen.
Ja, 19. glaube ich war das, ne? 19. April oder sowas, gar
kommt
nicht.
Hin, ja.
Also in 2 Wochen ist schon wieder Jubiläum. 2,5 Wochen ist schon wieder Paris-Jubiläum. Und da wird hinten ordentlich durchgetauscht.
Und Jerome D'Ambrosio und direkt dahinter Lopez.
Ein bisschen Vorsicht walten lassen,
Herr. Vor allem D'Ambrosio war ja zu dem Zeitpunkt noch Meisterschaftsführender, ja. Das denkt man ja heute gar nicht mehr. Das war für die Meisterschaftssituation eine ganz wichtige Szene.
Da ist noch irgendwas anderes passiert gerade. Da hat man nämlich einen ordentlichen Schlag gehört im Stream und dann Fans aufjohlen gehört. Ich sehe allerdings gerade leider keinen, der irgendwie nach hinten durchfällt, ganz plötzlich.
Auch die Live-Kommentatoren unterhalten sich über eine weitere Kollision, die passiert sein muss.
Der vielleicht? Roland mal wieder?
Nee, doch, der hatte schon genug Kollisionen heute, der war es nicht. Vor allem ist er schon wieder auf Platz 12 nach vorne gekommen.
Der hat echt einen Hammertag erlebt, ne? Also so viel in einem Rennen ist selten einem Fahrer passiert.
Ja. Da steht D'Ambrosio immer noch und es gibt die nächste Full Course Yellow.
Und das war jetzt aber das Ende des Rennens, ne? Guck mal, nicht das Safety Car hat das Rennen beendet, sondern die Full Course Yellow.
Es geht dann jetzt in die letzte Runde und da liegt, überall liegt Schrott auf der Strecke.
Das war echt ein Hammer.
Also, Debris, sagt man ja im Englischen.
Kleinholzfestival, ne?
Ja. Und wir haben drei Deutsche unter den ersten fünf. Lotra auf 2, Abt auf 3 und Günther auf 5.
Und alle in den Top 10. Guck mal, Wehrlein sogar auf P10 vorgefallen.
Richtig. Ja, dazu haben wir drei Audi unter den ersten vier. Robin Freins im Kunden-Audi in Führung. Abt auf 3, Di Grassi auf 4.
Diese Pause kurz vor dem Rennschluss hat Timo und hast du wahrscheinlich auch dankend angenommen, weil sich in der letzten Runde, die jetzt in dieser Sekunde, beginnt, weil sich da nichts mehr ändern wird, da konntet ihr ja schon mal anfangen mit eurer Arbeit, ne?
Ja, ich weiß es gar nicht. Habe ich mich damals schon um die Ergebnisse gekümmert?
Ja.
Ich glaube ja.
Ja.
Ja, genau. Ich hatte da jetzt schon mal angefangen, die Ergebnisse reinzutippern ins System. Timo hatte versucht, den Rennbericht ein bisschen zu ordnen. Das muss man auch sagen, das machen wir ja schon während das Rennen läuft, in den Rennbericht und auch schon mal versuchen, die Ergebnisse vorzubereiten. Damit alles so schnell wie möglich nach dem Rennen online gehen kann. Und ja.
Ich kann sowas nicht vorbereiten.
Es war uns auf jeden Fall nicht langweilig an dem Tag.
Nee, das kann sicher nicht. Und die Wochen danach
Tobi,
auch nicht.
Du bereitest aber doch einen guten Teil des Livestreams, den du immer machst, bereitest du ja doch auch schon 1, 2, 3, 4 Tage vorher vor.
Ja, auf jeden Fall. Also die zumindest die paar Posts nach dem Zieleinlauf, die sind meistens schon vorbereitet, hast recht.
Ja, und jetzt gibt es jetzt noch tatsächlich noch eine Viertelrunde grün, Entschuldigung.
Aber guck mal, keine Gefahr für Freins. Lotterer, der hat es noch nicht mal versucht, glaube ich, da irgendwie ein Wort.
Der hat gar nicht damit gerechnet, dass es nochmal grün gibt. Glaube ich. Und hier ist auch schon die Ziellinie. So, guck mal, der Zielwagenschwenker hat sogar den Sieger fast verpasst.
Guck mal, wie die sich freuen. Und da kriegt er tatsächlich die holländische Fahne. Da hatte ich ja anfangs ein bisschen Angst, dass er nicht von irgendeinem französischen Marshall die Tricolore gereicht bekommen hatte.
Das ist aber eine Tricolore?
Nee, das ist die holländische. Die ist.
Nein, ist es nicht.
Doch, ich bin relativ sicher. Die ist Querformat.
Ist im Querformat? Das sieht hier aber anders aus.
Ich glaube, die ist im Querformat.
Nee, jetzt du hast scheinbar doch recht.
Er hat nämlich den Streckenposten, hat er nach dem Rennen erzählt, beim Trackwalk getroffen und meinte, hallo, ich bin der Holländer. Naja, ich kann jetzt die Holländer schwer nachmachen. Es gibt jetzt bestimmt Hauer später. Er hat jedenfalls einen Landsmann gefunden und der meinte, hey, wenn du gewinnst, ich habe die Hollandfahne dabei, ich stehe in Kurve 2. Und ist dann tatsächlich so geschehen und dann hat er tatsächlich auch die Fahne bekommen.
Interessant, ich bin dabei gewesen und hatte gedacht, ich wüsste so ziemlich alles über dieses Rennwochenende. Die Geschichte höre ich aber zum ersten Mal.
Ich weiß gar nicht, wo er das erzählt hat. Ich glaube, in irgendeinem Behind the Visor. Eins meiner großen Highlights eines jeden Wochenendes, die Behind the Visor Videos von Virgin auf YouTube. Der eine oder andere hat es gerade sicherlich gehört. Achtes Rennen der Saison, der 8 verschiedene Sieger.
Ja.
Meinst du, wir erreichen das dieses Jahr auch wieder?
Glaube ich nicht.
Mangels
aber, acht Rennen. Aber erst das zweite, wahrscheinlich, aber erst das zweite Team, das, das ist das erste Mal, dass ein Team einen zweiten Sieg feiern konnte. Hm. Nämlich Sam Bird hatte in der Saison schon gewonnen. Die anderen sieben oder die anderen sechs Rennsieger waren von sechs verschiedenen Teams gewesen.
Guck mal, da kommt gleich der Streckenposten, pass auf. Da steht er.
und ja, es ist eine niederländische Flagge tatsächlich.
Und im Kommentar überlegen die auch, ist das jetzt die holländische oder die französische Fahne? Auch schön zu sehen, wie der Audi-Ingenieur sich da hinten mitfreut, ne? Das Kundenteam ist ja dann irgendwie doch eine Familie am Ende des Tages. Audi freut sich auch, wenn Virgin gewinnt. Wobei Audi sich natürlich mehr freut, wenn Audi gewinnt.
Verständlich natürlich.
Ja, durchaus. Schönes Bild, ne? Die Autos hier vorne, der Fahrer klettert raus und im Hintergrund der Invalidendom.
Dazwischen nur ein Fotograf.
Schon schön.
Zu einem rot-weißen Leibchen.
Und Daniel Abt ist der Erste, der gratulieren darf. Schönes Rennen, ey. Mit schön vielen Sachen, die passiert sind.
Und jetzt sieht man, es ist tatsächlich eine niederländische Flagge.
Guck mal, Jack erzählt da im Kommentar, der kommt vielleicht aus Zolder.
Genau, aber richtig. Zolder ist ja auch eine bekannte niederländische Rennstrecke. Ah, nee, manchmal. Die Briten, die haben es halt nicht mit Kontinentaleuropa. So gern ich Jack mag, ist absolut lieber Kerl. Ich meine, man wird ja vielleicht auch noch die langjährigen E-Pod-Hörer werden sich daran erinnern können, als ich zum ersten Mal in Paris war, 2018, hat er auch tatsächlich unser Intro Grüße, Freunde des Rennsports auf Deutsch eingesprochen für uns. Ja, aber
das war schön.
Manchmal kommt halt doch durch, dass er Brite ist.
Also dieses Rennen, Tobi, hat den Platz sowas von verdient in der Liste mit den denkwürdigsten E-Prix, ne? Also das ist tatsächlich ein Must-Watch für alle neuen Formel-E-Fans, die sich die Pause ein bisschen versüßen wollen.
Definitiv.
Und Max Günther sieht auch durchaus zufrieden. Naja, nee, zufrieden aussehen tut er nicht, aber darf er sein.
Ach, guck mal, die Britta war auch da.
Die Britta war auch da.
Genau. Der Max war auch sehr, sehr happy. Mit dem habe ich auch nach dem Rennen gesprochen. Der hat bis über beide Ohren gestrahlt. fast genauso wie dann bei seinem ersten Rennsieg, den er ja vor ein paar Wochen feiern konnte.
Jetzt erzähl mal, du warst ja jetzt vor Ort. Wie sieht denn, wie sah denn so dein Ablauf der nächsten Minuten aus? Was machst du jetzt gerade, während die Ergebnisgrafik reinkommt? Was machst du in der nächsten halben Stunde?
Also zu dem Zeitpunkt haben wir normalerweise das Ergebnis schon online. Also ich gebe das Rennergebnis ein und die Punkte, die jeder Fahrer erzielt hat. Wenn irgendwelche Strafen kommen, müssen die nochmal korrigiert werden. Jetzt zu dem Zeitpunkt spreche ich mich wahrscheinlich gerade mit Timo ab, der mit dem Rennbericht fertig ist, wer welchen Fahrer dann nachher gleich im Mediapen interviewen wird. Zuerst findet ja die Pressekonferenz, die offizielle Pressekonferenz der drei Erstplatzierten statt. Da gehen wir natürlich auch noch hin. Da kommen pro Fahrer vielleicht drei Leute dran, die irgendwelche Fragen stellen können. Das ist für uns nicht so interessant. Besonders wenn es irgendwelche deutschsprachigen Fahrer sind, weil da natürlich nur Englisch gesprochen wird. Und anschließend stehen alle 20, damals waren es 22 Fahrer sogar schon, dann für Interviews im sogenannten Mediapen zur Verfügung. Und das geht vielleicht 20, 25 Minuten. Und da muss man sich im Vorfeld schon überlegen, wer wen anspricht, wer wem welche Fragen stellt, wozu man vielleicht mal nochmal eine Nachfrage stellt, welche Infos besonders interessant sind. Denn im Endeffekt, auch wenn wir zu zweit sind, wir haben nicht die Möglichkeit, von jedem der 22 Fahrer alles zu erfragen, sondern wir müssen da Schwerpunkte, Prioritäten setzen. Natürlich die Fahrer, die besonders gut platziert waren, auf der einen Seite, zum anderen natürlich auch die Fahrer, die für unsere Leser besonders interessant sind, also die der deutschen Hersteller, auch die deutschen und deutschsprachigen Fahrer. Und ja, so teilt man sich das einigermaßen auf und stellt sich dann an und hofft, schnell drankommen zu können und möglichst viele Fahrer dann auch befragen zu können.
Ich habe immer Riesenprobleme dabei, mir Fragen auszudenken. Das klingt natürlich ganz komisch, weil das natürlich auch, und ich bin mir bewusst, was für eine Riesenehre das ist, dann danach die Fahrer da interviewen zu dürfen. Aber weil ich den Ticker schreibe, bin ich voll nicht anwesend bei dem Rennen. Also ich ticker zwar über das, was da passiert, aber ich habe keine Ahnung, was im Rennen passiert. Und ich habe dann immer große Probleme damit, mir dann Fragen auszudenken für die Fahrer. Und möchte eigentlich die Zeit der Pressekonferenz nutzen, wenn ich denn dann anwesend bin, um mir Fragen auszudenken. Aber ich bin ja selbst bei der Pressekonferenz da und höre zu. Es ist nicht einfach.
Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, du kennst es ja auch, dann hat man so ein bisschen Routine. Man fragt die Fahrer dann wie sie das Rennen aus ihrer Sicht zusammenfahren können, dann zusammenfassen können, dann zu zwei, vielleicht drei besonderen Situationen. Wie gesagt, Buemi hatte ich nach dem Rennen gesprochen. Den habe ich natürlich zur Situation mit seinem Zusammenprall mit Freins befragt, was denn da genau passiert ist. Und ja, ich sag mal so, auf die Art und Weise kriegt man dann auch schon einiges an Infos raus. Wie gesagt, wenn irgendwas Spezielles ist, dann fragt man da nochmal nach. Man hat jetzt auch keine Viertelstunde, die man irgendwie mit Gesprächsstoff füllt, sondern es ist tatsächlich in der Regel 2, 3, 4, vielleicht auch mal 5 Minuten, die man den Fahrer maximal vor dem Mikro hat, weil natürlich auch andere Leute drankommen wollen.
So sieht das aus.
Ja. Und das hier, der Bereich ist erstmal ja nur für das Fernsehen reserviert, die dann unmittelbar nach dem Rennen schon die ersten Fragen stellen dürfen. Dann geht es zur offiziellen Pressekonferenz. Die ist auch im Invalidendom drin. Man sieht ihn ja im Hintergrund. Man geht durch das große Tor in der Mitte rein und dann ist es der von hier aus gesehen linke Seitenflügel, wo das Media Center drin ist, und direkt angrenzend ans Media Center ist auch der Pressekonferenzraum, wo die Fahrer dann jetzt gleich auch alle rüberrennen müssen.
Das ist doch so ein Keller in Paris, ne? Der Keller, richtig, ohne Empfang.
Unten im Keller. Ja, ganz schlimm.
Das ist mal so ein kleiner Einblick in das, was eFormel.de so macht.
Ja, und vor allem der Keller, das ist zwar nicht ganz so weit vom Media Center weg, aber man hat das WLAN nicht mehr vom Media Center da unten. Das heißt, wenn man dann irgendwelche Sachen mit einem Kollegen, der in Deutschland geblieben ist, absprechen will, dann ist das ganz hervorragend, wenn man dann da unten drin sitzt.
Ja, weil es ist halt nicht nur WLAN, es ist auch kein Empfang da unten. Also das, ja, ist
gar
halt
nichts.
Also können, wenn irgendwann, keine Ahnung, also könnte ein atomaren Zwischenfall überstehen in dem Keller. Da kriegt man nichts mit von der Außenwelt. Ja. Und da kommt auch nichts rein.
So ungefähr sieht das aus.
Ja. Na Juti wohl. Du, Tobi, ich glaube, das war's dann auch schon, oder?
Ja.
Weil viel passiert ja jetzt nicht mehr auf der Strecke.
Auch wenn das Video noch 25 Minuten geht. Ich weiß nicht, was da noch alles passieren soll.
Nee, da kommen bestimmt jetzt noch Interviews und andere lustige Sachen. Aber ich glaube, wir machen den Sack an der Stelle einfach zu, oder?
Ja, können wir gerne machen.
Na dann sage ich herzlich Danke an all diejenigen, die mitgehört haben und die mitgeschaut haben und an dich natürlich auch. Tobi, danke fürs Dabeisein.
Gerne doch.
Und wir hören uns dann an dieser Stelle einfach morgen wieder. Morgen geht's ein bisschen weiter zurück in den Geschichtsbüchern der Formel E. Wir schauen nämlich eines der beiden Rennen des Finalwochenendes von Formel E Saison 3 in Montreal. Ein Favoritenrennen von mir, durchaus auch aufgrund einiger politischer Intrigen, die da am und um das Rennen geschahen. Nicht nur auf der Strecke ging es ab, sondern auch sonst so ging es da ordentlich ab. Montreal war immer ganz schick, darüber zu berichten. Mehr dazu dann wohl morgen. Ich drücke jetzt erstmal auf den Outro-Knopf, sage danke fürs Zuhören. Du darfst dich auch nochmal verabschieden, Tobi. Ja. Und dann hören wir uns einfach morgen Abend wieder. 18 Uhr live.e-formel.de. Da sind alle wichtigen Infos verlinkt. Und dann hören wir uns morgen wieder mit dem Montreal E-Prix 2017.
Alles klar. Vielen Dank an alle Zuhörer und bis morgen.
Bis morgen. Macht's gut.
Tschüss. We'll be right back.